An der Wand hinter dem Inspektor prangte eine riesige, mit bunten Stecknadeln übersäte Straßenkarte von Chelsea. Lockwood und ich zogen uns Stühle heran, setzten uns und warteten. George nahm einen zusammengefalteten Zettel aus der Tasche und beugte sich darüber, wobei er ab und zu einen prüfenden Blick auf die Wandkarte warf. Ich reichte Schokolade herum und beobachtete Lockwood verstohlen aus dem Augenwinkel. Mit seinem blassen Gesicht, dem offenen Kragen und dem ungekämmten, zerzausten Haar glich er eher einem schwindsüchtigen Dichter als einem Agenten. Die Mullkompresse, die piratenmäßig schief über seine Augenbraue klebte, war Holly Monroes Werk. Ohne diesen Verband hätte sie ihn gar nicht aus dem Haus gelassen, und beinahe wäre es ihr sogar gelungen, mitzukommen, um alles im Blick zu behalten. Lockwood hatte das Angebot zwar abgelehnt, aber darüber hatte ich mich nicht lange freuen können, denn unterwegs war er schweigsam und verschlossen gewesen und hatte so gut wie kein Wort mit mir gewechselt. Jetzt saß er da und befühlte geistesabwesend seine Stirn, bis Barnes mit Unterschreiben fertig war, die Frage eines zweiten Mitarbeiters beantwortet, einen dritten angeschaut, sowie einen Schluck kalten Kaffee getrunken hatte und sich dann zum ersten Mal uns zuwandte.
»Jetzt sind Sie hoffentlich zufrieden«, begrüßte er uns. »Sie befinden sich hier in der Schaltzentrale aller Einsätze für das Chelsea-Problem. Was wollen Sie von mir wissen?«
»Wir haben einen Blick über die Absperrung geworfen«, erwiderte Lockwood. »Sieht ja alles ziemlich finster aus.«
»Wenn Sie reingehen wollen, nur zu.«
Barnes strich sich müde den Sturmbart.
»Sie können sich aber genauso gut hier anschauen, was los ist.«
Er wies mit dem Daumen auf die Karte hinter sich.
»Das sind sämtliche übernatürlichen Begegnungen der letzten Wochen. Eine gigantische Zusammenballung, ein Megaschwarm. Und das totale Chaos. Das Schlimmste, was ich in den 30 Jahren, die ich bei der Bebüb arbeite, erlebt habe. Noch Fragen?«
George kniff die Augen zusammen und musterte die Stecknadeln.
»Was bedeuten die Farben?«
Barnes verzog das Gesicht.
»Grün für Typ 1, Gelb für Typ 2, Rot für Zusammenstöße, bei denen jemand angegriffen wurde. Und Schwarz?«
Er kratzte sich den Schnurrbart und besah seine Knöchel, ehe er die flachen Hände behutsam auf den Tisch legte.
»Schwarz bezeichnet die Todesfälle. Bis jetzt sind es 23, Agenten mitgezählt. Wie Sie sehen, ist eine Fläche von über den Daumen gepeilt einer halben Quadratmeile von diesem extremen Geistaufkommen betroffen. Wobei es bis vor 4 Wochen in Chelsea nicht schlimmer war als überall sonst. Gibt es irgendein erkennbares Muster, was die einzelnen Unterkategorien betrifft?« fragte Lockwood. »Bestimmte Erscheinungsformen, die öfter auftreten als andere?« »Nein, alles reiner Zufall. Überwiegend handelt es sich natürlich um Barbarer und Lauerer, aber es sind auch reichlich Wiedergänge und Phantasmen dabei. Albe auch und noch seltenere Arten. Wir hatten schon ein paar Schlackerer und einen Kreischer. In vielen Fällen konnten wir die Quellen ausfindig machen, aber das Gesamtbild hat sich nicht verändert.«
»Wie viele Straßen wurden bereits evakuiert?«
»Fast die ganze Kings Road sowie die angrenzenden Nebenstraßen. Der Westen des Viertels ist nicht betroffen, dort hören die Angriffe plötzlich auf. Aber fast das gesamte Geschäftsviertel wurde geräumt, mehrere hundert Anwohner mussten in Kirchen und Turnhallen untergebracht werden. Sie haben sicher schon mitbekommen, dass die Leute jetzt die Bebüb dafür verantwortlich machen. Auch etliche Geistersekten haben wieder Zulauf. Es kam zu Gewalt und Protesten. Die Unruhen nehmen zu.«
»Ich habe gehört, dass Fitz und Rodwell einen Umzug oder sowas veranstalten wollen, um die allgemeine Stimmung zu heben«, warf ich ein. Barnes klopfte bedächtig die Fingerkuppen aneinander.
»Sie meinen die Parade. Das war Steve Rodwells Idee. Ein rauschendes Straßenfest unter dem Motto, wir erobern uns die Nacht zurück. Es wird einen großen Umzug von der Fitzgruft zur Rodwell-Zentrale geben. Geschmückte Wagen, Luftballons, Essen und Trinken umsonst. Die ganze Palette. Und wenn der Müll zusammengekehrt ist, haben wir es immer noch mit diesem Schlamassel hier zu tun.«
Eine Pause entstand.
»Man muss den Hauptherd des Schwarms finden«, meinte George dann. »Was Sie nicht sagen!«
Barnes kleine und vor Müdigkeit noch winzigere Augen über den dicken Tränensäcken funkelten unheilvoll.
»Halten Sie uns für blöd, oder was? Zufällig wissen wir genau, wo dieser Hauptherd liegt. Sehen Sie selbst.«
Er nahm einen Zeigestock vom Tisch, drehte sich um und stieß den Stock auf die Karte.
»Unser Standort ist hier, im Osten. Hier verläuft die Kings Road, mitten hinein in die Gegend mit den meisten Heimsuchungen. Wenn Sie einen Blick auf die Nadeln werfen, Cubbins, dürften Sie feststellen, dass sich der geografische Mittelpunkt genau hier befindet, wo die Sydney Street auf die Kings Road stößt.«
»Und was ist an dieser Ecke?« fragte ich.
»Barry McGill's Tip Top Fish and Chips«, antwortete Barnes. »So heißt der Laden. Ich habe da zwar noch nie gegessen, aber der Imbiss ist sauber, wobei ich damit in übernatürlicher Hinsicht sauber meine. Der Laden hat weniger ein Problem mit Ektoplasma als mit ranzigem Fett. Wir haben die Bude trotzdem auseinandergenommen. Vergeblich. Auch die Läden und Häuser ringsum sind in Ordnung. Als wir recherchiert haben, sind wir auf keine verdächtigen historischen Ereignisse gestoßen. Weder Seuchen noch Gräueltaten, die sonst immer den Ausgangspunkt eines Schwarms bilden. Also, da haben Sie Ihren Hauptherd, Cubbins.«
Barnes warf den Stock auf den Tisch. »Und? Was halten Sie davon?«
»Dann ist diese Straßenecke offensichtlich nicht der Hauptherd«, entgegnete George.
Barnes fluchte unterdrückt.
»Aber Sie wissen, wo er liegt, was?«
»Nein, noch nicht.«
»Dann tun Sie sich bitte keinen Zwang an und finden Sie ihn. Hier haben Sie Ihre Passierscheine für das Sperrgebiet, Lockwood. Damit hätte ich Miss Wintergarns Wunsch entsprochen. Passen Sie auf, dass Sie am Leben bleiben und vor allem...«
Barnes griff nach ein paar Unterlagen und lehnte sich zurück. Er war sichtlich mit den Gedanken schon woanders.
»Vor allem gehen Sie mir bitte aus den Augen.«
»Ich sehe mich mal um«, verkündete Lockwood, als wir kurz darauf wieder auf dem Platz standen. Die Tinte auf den Passierscheinen, die wir in den Händen hielten, war noch feucht.
»Ich will ein bisschen herumlaufen, um ein Gefühl für die Umgebung zu bekommen. Aber keine Sorge, ich lasse mich auf nichts ein. Was hast du vor, George?«
George hatte wieder den abwesenden Blick, mit dem er immer aussah wie eine Eule mit Verstopfung.
»Momentan wäre es wohl eher Zeitverschwendung«, erwiderte er, »wenn ich mit reingehe. Außerdem habe ich noch etwas zu erledigen. Wenn du willst, kannst du mitkommen, los. Du kannst dich vielleicht nützlich machen.«
Ich zögerte und sah zu Lockwood hinüber.
»Kommt darauf an, ob Lockwood mich braucht.«
»Nein, danke. Ich komme allein klar.« Sein Lächeln war aufgesetzt und unbeteiligt.
»Geh du ruhig mit George. Wir sehen uns dann zu Hause wieder.«
Ein flüchtiger Gruß mit der Hand, ein Mantel flattern und schon stapfte er in Richtung Absperrung. Nach wenigen Schritten war er zwischen den Agenten, Sensiblen und Technikern verschwunden. Ich spürte einen Stich in der Brust. Lockwoods Verhalten ärgerte und verletzte mich zugleich. Trotzdem drehte ich mich auf dem Absatz um und rieb mir übertrieben die Hände, um meinen Tatendrang zur Schau zu stellen, den ich nicht verspürte.
»Na schön, wo soll's denn hingehen, George? In irgendeine obskure Mitternachtsbibliothek oder so?«
»Nicht ganz. Komm einfach mit, dann wirst du schon sehen.« Wir gingen an den Bebüb-Absperrungen entlang nach Süden und bungen eine Straße ein, in der ebenfalls noch die Spuren der Protestveranstaltungen zu sehen waren. Plakate, Getränkeflaschen und jede Menge anderer Abfall lagen auf dem Asphalt verstreut.
»Schrecklich«, sagte ich und bahnte ihm einen Weg durch den Müll. »Die Leute sind verrückt geworden.«
George machte einen großen Schritt über ein Schild, auf dem »Agenten raus hier« stand.
»Findest du?« »Ich weiß nicht. Sie haben Angst. Sie müssen sich irgendwie abreagieren. Es ist nicht gut, wenn man negative Gefühle in sich reinfrisst. Stimmt's, Lucy?«
»Wahrscheinlich nicht.« Wir überquerten eine menschenleere Straße. Ein Stück weiter rechts war wieder eine Absperrung. Wir folgten der Stadtteilgrenze von Chelsea in Richtung Themse.
»Du glaubst also, dass Barnes sich irrt?« fragte ich. »Dass der Hauptherd des Geisterschwarms nicht mit dem Hauptherd der Heimsuchungen übereinstimmt? Wie kommst du darauf?«
»Na ja«, erwiderte George, »Barnes geht von seinen vorgefassten Meinungen aus. Er behandelt diesen Ausbruch wie eine ganz gewöhnliche Heimsuchung, was eindeutig nicht der Fall ist, wenn man sich das Ausmaß ansieht, oder?«
Dazu äußerte ich mich nicht, was aber nicht weiter schlimm war, denn nach einer kurzen Pause redete George einfach weiter, als hätte ich ihm zugestimmt.
»Überleg doch mal, was verstehen wir eigentlich unter einer Quelle? Im Grunde weiß das kein Mensch, aber nennen wir es einfach mal eine Schwachstelle, an der die Grenzmauer zwischen dieser und der jenseitigen Welt rissig geworden ist. Das konnten wir in Kensal Green gut beobachten, bei dem Fall mit dem Knochenspiegel. Der Spiegel war sozusagen ein Fenster zur anderen Seite. Jeder Geist ist an eine Quelle gebunden. Eine seelische Verletzung, eine Gewalttat oder irgendeine Ungerechtigkeit fesseln ihn in diese Welt und er kreist um einen bestimmten Gegenstand oder Ort wie ein Hund, der an einen Pfosten angeleint ist, und zwar so lange, bis jemand diese Leine durchtrennt. Soweit, so gut. Aber was ist nun ein Schwarm? Da müssen wir zwei Arten unterscheiden. Zum einen kommt es vor, dass ein einziges schreckliches Ereignis auf einen Schlag eine ganze Horde Geister hervorbringt. Das war bei den Bomben im Zweiten Weltkrieg der Fall. Oder bei der Pest. Oder damals bei dem Hotel in Hampton Wick, das irgendwann mal abgebrannt ist, weißt du noch? Dort haben wir in dem leerstehenden Flügel über 20 knusprig gebratene Besucher entdeckt. Dann gibt es die zweite Variante, dass eine ursprünglich einzelne, aber sehr mächtige Heimsuchung ihren Einfluss nach und nach ausweitet, indem sich die von ihr geweckten Geister neue Opfer suchen, sodass im Lauf etlicher Jahre eine ganze Geisterschar aus unterschiedlichen Zeiten und von unterschiedlichen Orten zusammenkommt. Dafür war Comcary Hall ein hervorragendes Beispiel und die Pension Lavendel auch. Es handelt sich hierbei um die zweite allgemein bekannte Ausprägung eines Schwarms und die Bebüb geht offenbar davon aus, dass wir es hier in Chelsea mit so etwas zu tun haben.
»Muss ja wohl«, entgegnete ich. »Denn zwischen all den Besuchern, von denen Dobbs gesprochen hat, gibt es keinerlei Zusammenhang. Sie stammen alle aus unterschiedlichen Zeiten und von unterschiedlichen Orten.«
George schüttelte den Kopf.
»Schon, aber was hat ihr gemeinsames Erscheinen ausgelöst? Barnes glaubt an einen Hauptgeist, der alle anderen in diesem Viertel geweckt hat. Aber ich glaube, er übersieht da etwas. Dieser Geisterschwarm hat sich nicht nach und nach aufgebaut. Alle diese Geister sind praktisch über Nacht hyperaktiv geworden. Noch vor 2 Monaten war das Problem in Chelsea nicht schlimmer als überall sonst in London.
Jetzt müssen auf einmal ganze Häuserblocks evakuiert werden. Er überquerte neben mir die Straße. Seine Schnürsenkel klatschten auf die Schuhe und er fuchtelte mit den Händen, als müsste er seine Theorie aus einem Tonklumpen modellieren. Und wenn es nun gar keine historische Gräueltat oder dergleichen ist, die alle diese Geister hervorgerufen hat, sondern irgendetwas Schreckliches, das sich hier und jetzt ereignet? Ich sah ihn an. Zum Beispiel? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Du meinst, dass hier und jetzt viele Menschen sterben? Keine Ahnung. Könnte aber doch sein. Leute verschwinden nicht einfach so. Es gibt keine Hinweise auf irgendeine Katastrophe. Auch wenn du das jetzt pingelig findest, aber das ergibt leider überhaupt keinen Sinn. George blieb stehen und grinste mich an. Barnes Theorie ist auch nicht schlüssiger. Das macht es ja so spannend. Ist ja auch egal, fuhr er fort. Wir holen uns jetzt ein bisschen Fachmenschenrat. Von einem deiner verstaubten Kumpels aus dem Nationalarchiv. Fehlanzeige. Wir sehen, ob wir Flo Bones irgendwo finden. Ich sah ihn ungläubig an. Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Florence Bonnard, alias Flo Bones, war eine Artefaktjägerin, die wir flüchtig kannten. Sie buddelte am Themseufer nach übernatürlichem Strandgut und verscherbelte ihre Beute anschließend auf dem Schwarzmarkt. Sie verfügte zwar über gewisse übersinnliche Fähigkeiten und hatte uns hin und wieder wertvolle Tipps gegeben, aber sie trug Müllsäcke, schlief in einem großen Pappkarton unter der London Bridge und stank zum Himmel. Angeblich wechselten sogar die Stadtstreicher die Straßenseite, wenn der Wind aus ihrer Richtung kam. Das alles hätte man noch ertragen können, wenn sie wenigstens nett und freundlich gewesen wäre, aber eine Unterhaltung mit ihr fühlte sich eher an, als würde man sie splitternackt durch eine Dornenhecke quetschen. Machbar, aber höchst unangenehm. »Warum das denn? Was willst du denn ausgerechnet von ihr?« Ich machte keinen Hehl daraus, dass ich befremdet war. George holte einen Stadtplan aus der Tasche. »Flo ist die ungewaschene Königin des Flusses, und der Fluss stellt die südwestliche Begrenzung der Ausbruchszone dar. Siehst du? Das Gebiet des ungewöhnlichen Ausbruchs sieht in etwa wie ein Trichter aus, mit der Themse auf der einen Seite. Dort müssen Veränderungen im Geisteraufkommen stattgefunden haben, die Flo garantiert nicht entgangen sind. Bevor wir weitermachen, möchte ich ihre Meinung hören.« Barnes oder Dobbs dürften kaum auf die Idee gekommen sein, sich mit ihr zu unterhalten. »Genauso wenig, wie sie sich mit den Aaskrähen unterhalten haben«, entgegnete ich, »oder mit den Füchsen auf der Müllhalde. Das bedeutet noch lange nicht, dass eine Unterredung mit Flo die Mühe wert ist.« Trotzdem ging ich weiter mit. Dafür, dass die Artefaktjäger einen Beruf ausübten, der offiziell als strafbar galt, waren ihre Treffpunkte erstaunlich bekannt. Sie trafen sich in bestimmten Kneipen und Cafés am Flussufer und trieben dort Tauschhandel mit ihrer nächtlichen Beute. George und ich klapperten ein Lokal nach dem anderen ab, bis wir Flo nach ein paar Stunden tatsächlich aufgestöbert hatten. Sie hockte vor einem Schnellimbiss im Battersea und beugte sich über eine schmuddelige Styroporschale mit ihrem Abendessen, Rührei mit Schinken. Wie üblich trug sie ihre formlose, verdreckte blaue Daunenjacke, dazu die Stangen und Schlickmesser ihres Gewerbes. Den Strohhut hatte sie aus dem Gesicht geschoben, so dass man ihr verfilztes blondes Haar, das bleiche Gesicht und die misstrauisch blinzenden Augen sah. Wie so oft versuchte ich mir vorzustellen, wie sie wohl nach einem Bad und einer gründlichen Desinfektion aussehen würde. Sie war nicht viel älter als ich. Als sie uns erblickte, nickte sie knapp und schaufelte weiter mit einer Plastikgabel ihre Mahlzeit in sich hinein. Wir näherten uns so weit, wie es gerade noch auszuhalten war, und schauten zu, wie sie sich gelbe Klumpen in den Mund schob. »Tag, Cubbins«, sagte sie. »Tag, Carlyle.« »Tag, Flo.« »Wo habt ihr denn Lockie gelassen?« Die Gabel machte eine kurze Pause. »Mit seiner neuen Freundin unterwegs, was?« Ich zuckte zusammen. »Nein«, entgegnete ich, »die ist bei unseren Einsätzen nicht dabei. Sie ist eigentlich gar keine richtige Agentin, eher eine Sekretärin und Putzfrau.« Ich runzelte die Stirn. »Wer hat ihr überhaupt von ihr erzählt?« Sie kratzte ungerührt die letzten Krümel zusammen. »Niemand.« »Wie jetzt? Dass er dich eingestellt hat, ist anderthalb Jahre her. Das ist so ungefähr der Durchschnitt. Ich habe mir einfach gedacht, dass er inzwischen die nächste hat.« George stellte sich zwischen uns und schob unauffällig meine Hand vom Knauf meines Degens. »Lockwood ermittelt in Chelsea bei dem großen Ausbruch. Er schickt uns mit einer Frage zu dir.« »Geht es um eine Frage oder um den Gefallen? Und was springt dabei für mich raus?« Weiße Zähne blitzten auf. »Ach, richtig.« George wühlte in einem entlegenen Winkel seiner Jacke. »Ich hatte doch Lakritze eingesteckt. Leckere Lakritzschnecken. Oder etwa doch nicht? Komisch. Anscheinend habe ich sie selber gegessen.« Er zuckte die Achseln. »Da muss ich ihn bei dir anschreiben lassen.« »Tolle Vorstellung«, sagte Flo verächtlich. »Lockwood ist ein 100-mal besserer Schauspieler als du. Also, was wollt ihr? Neuigkeiten aus der Unterwelt?« Sie kaute nachdenklich. »Soweit alles wie gehabt. Ein paar Hinterrücks Erstochene, ein paar Verschollene. Die Winkman-Familie soll wieder im Geschäft sein. Der alte Julius sitzt zwar im Kittchen, dafür führt seine Frau Adelaide den Schwarzmarkthandel weiter. Aber jetzt haben alle eine Heidenangst vor seinem Sohn Leopold. Er soll noch übler sein als sein Vater, heißt es.